Wie eben schon erwähnt, wir sind dankbar, dass wir zusammenkommen können, dass wir die Möglichkeit haben, das Wort zu hören und ganz besonders dafür, dass Gott bis zum heutigen Tage wirklich seine schützenden Hände über uns gehalten hat und uns nicht nur sein Wort geoffenbart hat, sondern darin erhalten hat, dass wir nicht nach rechts und nach links ausgeschert sind, sondern in den Schranken des Wortes bleiben dürfen. Bruder Fach fragte mich am letzten Samstag in Salzburg, ich glaube, da war's, wann kommt die neue Broschüre heraus? Du hast sie schon einige Male angekündigt. Und ich gebe es ganz offen zu. Es ist eine lehrmäßige Darlegung und die ist so schwierig, nicht schwierig, was mich und Gott und die Bibel betrifft, gar nicht. Da habe ich gar keine Mühe. Aber wenn ich dann hier ein Buch noch zur Hand nehme und einige Predigten, dann habe ich den Eindruck, dass hier und da Dinge gesagt werden müssen, die eventuell nicht ganz konform in jedem Punkt gehen, wie es in mancher Predigt ist. Ihr wisst auch, da hat Gott ja von Klarheit zu Klarheit geführt. Und das dem Menschen klar zu machen, ist eine fast aussichtslose Sache. Dass ich kein Prophet bin, hat sich ja bereits herumgesprochen. Das wissen alle. Und dass Bruder Brenim ein Prophet war, und zwar der Größte, das wissen zumindest diejenigen, die wissen, worum es ging. Und wenn man dann zugeben muss, dass lehrmäßig hier eine Bibelstelle und da eine nicht in den richtigen Zusammenhang gebracht wurde, das schmerzt. Das tut mir so weh. Ich möchte eher sterben, als da eine Korrektur vorzunehmen. Das könnt ihr mir nachempfinden. Denn ihr kennt ja die Gesinnung der Leute. Die sagen dann ja, einen Augenblick bitte, wer ist denn dieser Mann, dass er sich sogar über den Propheten erhebt, stimmt's? Das wäre doch dann das Resultat. Aber so Gott mir weiterhin den Mut schenkt, wie das bisher der Fall war, wird das unumgänglich sein. Unumgänglich. Ich habe nur eine Verpflichtung und die ist Gott und seinem Wort gegenüber. Und ich weiß, dass auch Bruder Brenhim, wenn er heute hier wäre, jede Bibelstelle ganz gewiss in Ruhe dahin legen würde, wo sie hingehört. Wahrscheinlich muss ich ein Beispiel geben, sonst sagt ihr, was hat er jetzt da überhaupt erzählt? Ich habe gerade das Siegelbuch vor mir und das ist mit ein Punkt, warum ich zögere. Ich hoffe, dass ich die Stelle finde. Seite 38, das ist nur eine von einer ganzen Anzahl. Siegelbuch, Seite 38, ungefähr in der Mitte. Nun seht, der Prophet aus Maleachi 3, 23 soll den ursprünglichen Glauben der Väter zurückerstatten. Dazu sagen wir alle Amen. In der Endzeit wird es eine Trübsalzeit geben. Nun, hier ist etwas, auf das wir gleich zurückkommen werden. Und zwar in der letzten Hälfte, den letzten 3,5 Jahren der 70. Jahrwoche Daniels.
Und dazu sagen wir Amen und nochmals Amen. Denn das ist hundertprozentig die Heilige Schrift. Denn nach den 3,5 Jahren der großen Trübsal wird der Gerichtshof Sitzung halten und dann wird Gott sein Reich aufrichten. Das kann ich euch ganz schnell vorlesen. Da gibt es gar keine Mühe. Aus Daniel Kapitel 7, hier steht in Vers 25 von dem Antichristen, Daniel 7 von Vers 25, er wird vermessene Riten gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern, und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein. Ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. Haben wir es alle mitgelesen? So steht es hier geschrieben. Wenn nun Bruder Brenhem sagt, dass die letzten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche Daniels diese große Trübsalzeit ist, dann ist das Ja und Amen in Übereinstimmung mit dem Alten und Neuen Testament. Ich lese, um der Klarheit willen, auch die nächsten Verse hier in Daniel. Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu besiegen. Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Kann es klarer geschrieben stehen, dass nach den 3,5 Jahren dieser schlimmen Trübsal- und Drangsalszeit wird dem Antichristen die Herrschaft entrissen und alle Fürstentümer und Reiche dieser Welt werden vernichtet und das Gericht wird abgehalten und das Reich, das Königtum wird aufgerichtet. Jetzt lese ich hier mit großem Schmerz weiter. Seht, wie vollkommen es war. Dann würde der Messias kommen und in der Mitte der Woche als Opfer getötet werden und das tägliche Opfer sollte abgeschafft werden. Dann verbleiben noch 3,5 Jahre, in denen die messianische Lehre den Juden gepredigt wird. Denn Gott verhandelt nicht mit den Juden und den Heiden zur gleichen Zeit. Ich muss zum besseren Verständnis auf Seite 39 auch wieder ungefähr von der Mitte ablesen. Diese 70 Jahrwochen waren festgelegt, vollkommen, so wie Daniel sagte, und hört, was jetzt kommt, dass der Messias kommen und in der Mitte der Jahrwoche getötet würde. Jesus wirkte 3,5 Jahre und in der Mitte der Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, sollte er getötet werden. Der letzte Teil der Jahrwoche ist die große Trübsal. Oh, dieses ist eine große Sache. Ich weiß, was er sagen wollte, und das werde ich auch sagen, ohne Missverständnis. Seht, auch das lese ich euch aus dem Propheten Daniel vor, und ihr werdet klar erkennen, dass der Messias nach den 7 und den 62 Jahren, nämlich nach den 69 Jahren insgesamt getötet werden würde und nicht in der Mitte der 70. Jahrwoche. Ich lese aus dem Propheten Daniel, Kapitel 9, von Vers 26. Und nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter ums Leben gebracht werden, ohne Richterspruch, in Klammern, ohne schuldig zu sein. Und die Stadt wird, die Stadt samt dem Heiligtum, wird das Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt. Und bis ans Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstung. Und jetzt kommt die Stelle, auf die hier Bezug genommen wird. Und er wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen, und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen, und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung ergießt. Wir alle wissen und haben es in den Predigten Bruder Brennhams an vielen anderen Stellen gelesen, dass er gesagt hat, schriftgemäß gesagt hat, der Antichrist wird mit den Juden einen Bund schließen und in der Mitte ihn brechen, und dann kommen die 3,5 Jahre der großen Drangsalszeit. Für mich, der ich von Gott diese Aufgabe übernehmen musste, um alles biblisch zu ordnen, ist es sehr, sehr schwer geworden, eben weil verschiedene Aussprüche bestehen, die aber nicht verschieden bleiben können. Wenn hier geschrieben steht, er wird einen Bund mit der Volksmenge schließen, dann sind das nicht zwei Möglichkeiten, nur eine. Dann kann diese eine Bibelstelle nicht einmal auf Christus angewendet werden und das zweite Mal auf den Antichristen. Eins schließt das andere aus. Könnt ihr das verstehen? Auf wen ist sie also geschrieben worden? Und seht, wie schwierig das ist. Wenn ich immer nervöser werde und ungeduldiger, dann hat das einige Ursachen. Ich bitte euch deshalb ganz innig und herzlich, gedenkt meiner im Gebet, gedenkt meiner im innigen, im ernsten Gebet. Wenn ich etwas ganz tief in meiner Seele trage, dann ist es, Gott gerecht zu werden mit einer Verkündigung, die vor ihm bestehen wird in Ewigkeit. Ich habe euch das in meinem Zeugnis gesagt, als ich mein Leben dem Herrn weihte, bat ich ihn darum, dass er mich bewahren soll, dass ich nur das predige, womit ich vor ihm bestehen kann. Das war eins der drei Dinge, die ich bei meiner Bekehrung dem Herrn gesagt habe und ihm das Gelübde gegeben, treu zu sein und sein Wort zu verkündigen. Bis heute war er gnädig, und ich glaube, er wird's auch bis ans Ende sein. Ich möchte nicht, dass irgendjemand auch nur einen Schatten herabfallen sieht auf den unfehlbaren Dienst Bruder Brennhams, der als letztes Zeichen, als Zeichen des Messias auf der Plattform vor Hunderttausenden sichtbar war und heute noch auf all den Tonbändern nachzuhören ist. Er konnte sagen, wenn je eine Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, nicht zutraf, dann möchte ich davon hören. Und das war immer hundertprozentig. Wenn es aber, wie eben schon gesagt, um die Platzierung der lehrmäßigen Dinge ging, dann war es mal so und mal so. Und dann wird es schwierig für uns, die wir es einzuordnen haben, dass wir es dann in rechter Weise tun und in keinem Fall den gewaltigen Dienst und das, was Gott getan hat, zu schmälern. Ich hoffe, dass diese Bemerkungen weder mir noch anderen schaden. Im Gegenteil, sie sollen uns helfen, dass wir auch darüber die Klarheit haben, dass wir nicht nur kommen und sagen, der Prophet hat gesagt. Und ich möchte auch nicht, dass jemand anschließend sagt, Bruder Frank hat's gesagt. Wir müssen jederzeit sagen können, es steht geschrieben. Wir müssen jederzeit sagen können, so sagt es Gott in seinem Wort. Wir müssen nicht nur das sagen können, wir müssen die jeweiligen Bibelstellen, die zusammengehören, dahin tun, wo sie hingehören. Und dann haben wir ein vollkommenes Bild. Dass wir in der Endzeit leben, wissen wir alle. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen in unserer Mitte gibt und viele andere in der Welt auch. Sie wissen, dass irgendetwas in Kürze geschehen wird. Und wir sind uns dessen ganz und gar bewusst. Ich möchte, ehe ich kurz auf einen politischen Aspekt komme, aus Daniel 2, Vers 28 lesen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse enthüllt. Und dieser hat dem Könige Nebukadnezar kundgetan, was in der Endzeit geschehen wird. Und ihr wisst ja, wenn ihr es dann weiterlesen wollt, er sah die Bildsäule, er schaute zu, wie sich ein Stein vom Berge löste, ohne Hinzutun einer Menschenhand. Und dann können wir es in Vers 35 im letzten Teil nachlesen. Der Stein aber, der die Bildsäule zerschmettert hatte, wurde zu einem großen Berge, der die ganze Erde erfüllte. Hier können wir gar nicht näher drauf eingehen. Wir wissen, wer der Stein ist, der sich vom Berge löste. Und wir wissen, wenn die Vollendung kommt, dann wird er, der aus Gott ausgegangen ist, wieder alles in allem sein, nachdem die Vollendung kommt. Aber was wir heute oder was mich eigentlich bewegt, sind ja doch ein paar Sachen, die so vor sich gehen in diesen Tagen. Wir alle haben es beobachtet, wir haben Zeitung gelesen, Bruder Russ sagte vorhin vor Nachrichten, ich bin heute nicht dazu gekommen, sie zu hören, aber jeden Tag kann man ja irgendetwas hören. Ich habe hier den Ausschnitt aus der Westdeutschen vom letzten Montag, 29. Februar, und hier steht unter der Überschrift Währung für Europa. Ich sage das oder lese das aus einem ganz bestimmten Grund, auf den wir gleich kommen werden. Lösung von Dollarabhängigkeit. Bonn. Hans-Dietrich Genscher hat ein persönliches Memorandum zur Schaffung eines europäischen Währungsraumes mit europäischer Zentralbank fertiggestellt. Es wird zurzeit an alle Interessierten Politiker im In- und Ausland verschickt. Genscher bezeichnet es ausdrücklich als eine Diskussionsgrundlage. Er setzt sich darin für beschleunigte Vorbereitungen ein. So soll der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs schon im Sommer in Hannover 5 bis 7 Weisen einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Statuts für die Zentralbank binnen Jahresfrist erteilen. Warum ich's lese, mögen manche kopfschüttelnd oder in sich hineindenkend fragen. Wir haben voll und ganz begriffen, dass die letzte Weltmacht, auf der die religiöse Macht reiten wird und die Zügel in den Händen halten wird, hier das altrömische Reich ist. Wer das nicht weiß, hat entweder die Geschichte verschlafen und die Bibel nicht gelesen. Das Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Und es wird einfach so schnell vorangetrieben. Und weshalb? Weshalb, fragen wir uns, wird der Wert einer Weltwährung, wie es der Dollar ist, jedes Land der Welt handelt auf Dollarbasis. Warum muss der in Schwanken und Wanken geraten? Nur damit hier die Zusammensetzung der letzten irdischen Weltmacht zügig vorangetrieben wird, weil die Zeit drängt, weil Eile geboten ist. Wenn wir als, und ich möchte ja keine Politik machen, Gott bewahre, aber wenn wir als Bundesbürger hören, dass wir durch die letzte Stützung des Dollar über 6 Milliarden D-Mark ausgegeben haben, nur um ihn noch einmal zu stützen. Und er fällt sowieso. Das haben wir uns als Steuerzahler über 6 Milliarden D-Mark kosten lassen. Ja, warum wird's denn gemacht? Es musste noch gemacht werden, weil der Zusammenschluss Europas noch nicht auf dem Niveau ist, um die Weltführung, zuerst Europaführung und dann Weltführung zu übernehmen. Und das alles war Grund genug, wie Mitterrand es im Krönungssaal in Aachen sagte, jetzt müssen wir handeln, jetzt muss Europa zur Macht werden, zu einer ganz besonderen Macht. Fragt mich nicht, warum ich das hier lese oder das hier sage. Eins weiß ich, wir müssen auch die politische Entwicklung beobachten. Wir können nicht durch die Welt laufen, als geschehe nichts auf dem Gebiet, denn auch dafür haben wir genügend biblische Prophetie. Und wenn Menschen in der Vergangenheit mit Bildern, wie sie uns in Offenbarung 17 beschrieben werden, nichts anfangen konnten, ich bin keinem böse. Die Zeit war nicht da. Und wir haben keinen Grund, übermütig oder überheblich zu werden. Aber seid auch darin einmal ganz ehrlich. Wenn ein Mensch dieser Welt in Offenbarung 17 liest und siehe, ich sah ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und auf diesem Tier saß eine Hure und die war mit Gold und Edelstein und so weiter geschmückt. Ja, dann fragt man sich, wie dieser eine fragte in Helsinki, als über den Antichristen gesprochen wurde und irgendeiner sagte ihm, das ist dieser Mann dort im Vatikan, dann hat er ganz stöhnend gesagt, ja, wie soll dieser alte Mann denn noch ein Pferd besteigen und reiten? Der Antichrist reitet doch auf einem Pferd. Stell dich mal vor, nicht? So kann man Dinge irdisch verstehen, obwohl sie geistlich gemeint sind. Ich glaube, dass Gott uns ja speziell auch durch die Öffnung der sieben Siegel Gnade geschenkt hat, die Dinge zu erkennen, zu beobachten und zu wissen, wie spät es an der Weltenuhr ist. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Jahr oder einen Monat oder zwei oder drei Jahre oder drei Monate haben. Ich weiß es nicht. Auch ein Prophet wüsste es nicht. Und wenn unser Herr in seinem Fleischesleibe hier wäre, dann müsste auch er als Menschensohn sagen, nur der Vater im Himmel weiß es. In seiner Menschheit hat er es auch nicht gewusst. Aber wir sehen es anhand der Ereignisse, wie die Dinge alles so in die Hände genommen werden. Habt ihr nicht gesehen, dass Israel völlig isoliert wird, ganz allein dasteht? Haben wir es nicht gelesen im Propheten Zacharja, dass der Herr am Ende Jerusalem zum Hebestein für alle Völker machen wird? Zacharja, Kapitel 12, Vers 3. An jenem Tage will ich Jerusalem zu einem Hebestein für alle Völker machen. Alle, die ihn aufheben wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen. Wenn alle Völker der Erde sich gegen die Stadt sammeln. Wir haben's. Und sie mögen alle zusammen ihre Kraft auch zusammentun und diesen kleinen Stein aufheben wollen, diesen Hebestein. Und er wird ihnen aus den Händen fallen. Er wird zu schwer für sie sein. Er rutscht ihnen runter. Was sie zurückbehalten, sind wunde Finger und mehr nicht. Denn so steht es hier geschrieben. Ein Hebestein für alle Völker, alle, die ihn aufheben wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen. Unfehlbar wund an ihm ritzen. Also, wer immer es tut, sollte darauf achten, was er tut. Ich habe daran denken müssen, als ich so hier die Dinge ein wenig betrachtete, warum gerade auch unser Land so eine Lokomotive, solch eine Rolle spielen muss. Und da fiel mir ein, dass ich ja einmal einen ganz großen Berg Geld gesehen habe. Das war auf dem Bürgermeisteramt im Jahre 1948, als die Reichsmark in den Ofen oder in den Papierkorb geworfen wurde. Und da haben wir Geld abgeholt. Ich durfte mitgehen. Ich habe natürlich den riesen Berggeld gesehen und jeder bekam sein Kopfgeld. Auf dem ersten 5-Mark-Schein sitzt eine Hure auf dem Tier. Auf dem 5-Mark-Schein von 1948. Ihr könnt sie alle nachher sehen. Es sind einige Dinge, an die man unwillkürlich denken muss. Denken muss. Das Land, das Gott gebraucht hat, um die Reformation in Gang zu bringen, in der Hauptsache gebraucht hat, wird jetzt dazu gebraucht, um die Wunde zu heilen, alles wieder zurück oder rückgängig zu machen. Und wir sind ja alle Brüder und so weiter. Aber dank sei Gott, dass es noch Menschen gibt, die ihre Knie vor Baal nicht beugen werden. Noch gibt es Menschen wie Sadrach, Mesach und Abednego. Noch gibt es Menschen, die da glauben, dass der lebendige Gott im Himmel die Geheimnisse auf Erden offenbaren kann und offenbart hat und weiterhin offenbaren wird. Wir sind nicht in der Finsternis, sondern dürfen im Lichte wandeln. Weil wir aber gerade diesen Teil anschneiden, ich möchte alle wirklich herzlich darum bitten, dass niemand von uns höher denke, als es sich gebührt. Immer wieder nimmt man es wahr, dass Menschen einen erheben wollen. Und das darf nicht sein. Ich werde alles in meiner und in Gottes Kraft Stehende tun, um das zu verhindern. Ich möchte keine Wiederholung dessen, was mit Bruder Brenham geschah, dass man Huldigung darbrachte und so weiter. Ich habe genügend auf dem Kerbholz, dass alle wissen müssten, dass ich ein begnadigter Mensch bin und sonst nichts. Es wird noch einiges zu sagen sein, speziell im französischen Sprachgebiet, aber das direkte Pulverfass werde ich mir für Brüssel aufsparen, um es dort zu sagen. Aber ich möchte euch trotzdem heute schon hier aus der Heiligen Schrift in aller Kürze doch einiges zeigen, damit ihr wisst, dass auch selbst unter den Zuhörern Jesu Menschen waren, die urplötzlich etwas sagten, was nicht richtig war. Und das kann man nicht verhindern. Auch unser Herr hat das nicht verhindern können. Auch Paulus und Bervas und Silas nicht, als große Wunder und Zeichen geschahen. Und der Priester des Zeus hat vor der Stadt geopfert und sagte, Götter sind zu uns herabgekommen und haben Menschengestalt angenommen. Was machte Paulus? Er zerriss seine Kleider und sagt, wir sind nur Menschen, wie auch ihr. Es darf kein Götzendienst getrieben werden im Hause Gottes. Vorher soll Gott mich nehmen. Vorher soll Gott mich nehmen. Dazu ist wirklich niemand da. Und ich zeige es euch aus der Geschichte hier. Zum Beispiel als Petrus in das Haus des Cornelius kam. Aber bitte, das waren Heiden. Und ihr wisst ja, was da passierte. Da geschah etwas ganz, ganz Schreckliches. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 25. Als Petrus nun im Begriff stand, in das Haus einzutreten, kam Cornelius ihm entgegen, warf sich vor ihm nieder und bezeugte ihm seine hohe Verehrung. Habt ihr es alle mitgelesen? Ich lese weiter. Petrus aber hob ihn auf mit den Worten, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Dass diese Bibelstelle, die könnte man ohne Witz dem sogenannten Nachfolger Petri schicken. Wenn der nämlich all die schon aufgehoben hätte, die sich vor ihm niederknieten und ihm Huldigung darbrachten, da hätte schon sein Kreuz ausgerenkt. Petrus hat hier auf der Stelle hat er den Mann gepackt. Stimmt oder nicht? Und hat gesagt, Schluss. So geht's nicht. Und dasselbe müssen auch wir tun. Und da kann es sein, dass der Eifer des Herrn und der heilige Zorn auch noch über uns kommt. Wir können es uns nicht leisten, dem Feind Raum zu geben. Der ist immer fromm gewesen und wird es fromm sein. Willkommen, sage ich, ist ein Knecht des Herrn. Auch ein Knecht des Herrn hat keinen Anspruch auf eine Sonderstellung. Wenn die Dienste verschieden sind, so sind wir alle nur Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes und sonst nichts. Diese Bibelstelle hat mir ganz besonders gefallen. Petrus aber hob ihn auf mit den Worten, stehe auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er hat aber nicht nur gesagt, steh auf, er hat ihn aufgehoben. Und ich könnte mir vorstellen, wie wir Petrus so aus der Heiligen Schrift kennen, der wird sein Jacket schon noch mitgeschüttelt haben und gesagt, bitte, aufstehen. Dasselbe wollen auch wir tun. Und wenn wir dabei das Jackett irgendeines geliebten Freundes oder Bruders zu schütteln haben, dann tun wir es gern. Nicht um boshaft zu sein, sondern um zu helfen. Und sonst nicht. Ich hatte mir noch eine Stelle notiert, die mir ganz besonders auffiel. Das war von dieser Frau, die da eine besondere Seligpreisung ausgesprochen hat. Die müsste in Lukas 11 stehen. Lukas 11, Vers 27. Das war ja eine Seligpreisung sonderbarster Art. Ich lese euch mal vor. Lukas Kapitel 11. Und zwar Vers 27 und 28. Als er so redete, erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig ist der Mutterschoß, der dich getragen, und die Brüste, die dich genährt haben. Und auch er gibt die Zurechtweisung. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren. Wir glauben doch schließlich nicht an einen seligen Mutterschoß oder selige Brüste oder hin und her. Wir glauben an die seligmachende Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Selig sind die Brüste. Selig ist der Schoß. Nur gut, dass der Herr über den Mund gefahren ist. Vielleicht hat Paulus, als er in 1. Korinther 14 schrieb, dass die Frauen schweigen sollen, nicht die Schwestern nicht, aber solche Frauen hier, im Auge gehabt, als er sagte, die sollen ruhig sein und zu Hause fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Es hat immer schon Menschen gegeben, ob Frauen oder Männer, dass irgendein Geist sich ihrer bemächtigte, und dann haben sie das gesagt oder getan, wozu sie sich gedrungen fühlten. Ich lese es noch einmal. Als er so redete, erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig ist der Mutterschoß, der dich getragen, selig die Brüste. Es gibt heute viele, die zu der seligen Jungfrau beten und so weiter. Nicht mit uns, nicht mit mir. Für uns gilt Gottes Wort. Und hier hat es der Herr gesagt. Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren. Was sagte Petrus in seiner ersten Predigt, als gefragt wurde, was sollen wir tun, um selig zu werden? Tut Buße. War keine Rede von Brüsten oder von einem Schoß. Da war die Rede vom Herrn, dass kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben wurde, in dem man selig werden kann. Als Paulus dem Kerkermeister predigte, was sagte er? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Was sagte der Prophet Joel? Wer den Namen des Herrn anruft, der soll selig werden. Hier kommt eine Frau und ruft da aus der Volksmenge: Selig ist der Mutterschoß, der dich getragen hat. Vergisst, was die Frau gesagt hat. Und glaubt, was der Herr gesagt hat. Selig sind vielmehr die, welche Gottes Wort hören und bewahren. Es ist einfach schön, wenn man die Bibel auch so in dieser Weise lesen kann. Hier haben wir ja alles drin. Hier haben wir drin, was der Teufel gesagt hat, was die Schlange gesagt hat, was die Pharisäer gesagt haben. Wir haben ja viel in der Bibel. Und es ist wirklich gut, wenn wir unterscheiden, wenn wir lesen, wer hat da was gesagt, damit wir wissen, aus welch einer Quelle es kommt. Ich lese euch vor, was oder wie die Seligpreisung lautet, die im Geist und in der Wahrheit ausgesprochen wurde. Lukas Kapitel 1. Vers 45, Lukas 1, Vers 45. O selig, die, welche geglaubt hat, denn die Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen. Amen. Selig ist der, der glaubt. Selig und heilig ist, wer da hört und bewahrt die Worte der Weissagung dieses Buches. Es gibt Menschen, die selig werden. Aber vergesst ihren Schoß oder sonst die Brüste. Merkt ihr? Dieser Geist, dieser religiöse Geist, der Geist der Abgötterei, war immer schon in den Menschen. Man sieht es im ganzen Alten Testament. Da hat Mose die Schlange errichtet und nach dem Willen Gottes wurden alle geheilt, die dahin schauten. Und später hat man ihr Opfer dargebracht und gesagt, du bist Nehusan. Und als dann wieder ein Knecht Gottes kam namens Hiskia, seine erste Tat, die er vollbrachte, war wahrscheinlich, dass er diese Sache in Stücke zerschlagen und den Staub in alle Winde verwehen ließ. Was war's? Gott hatte immer Menschen, die den Abfall gut machten, die den Geist der Abgötterei einfach zerstört haben. Mose bleibt 40 Tage oben. Und das Volk kommt zu Aaron und sagt, wir wissen nicht, wo dieser Mose bleibt. Mach uns hier ein Kalb. Und sonst hängen die Leute hier am Geld und am Gold wie der Teufel an den Seelen. Und da haben sie alle, als ob Weihnachten gewesen, alle Taschen leer gemacht und die Ohrringe, Nasenringe, alles gegeben. Und was war? Plötzlich war ein Kalb da. Kalb, schön alles geschmolzen. Ruckzuck war es da. Doch dies ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, stellt euch das mal vor. Wir schütteln hier mit dem Kopf. Aber wenn sich solche Dinge in unsere Mitte einschleichen, was dann? Dann schütteln wir nicht mehr mit dem Kopf. Dann geht es uns zu Herzen. Und dann müssen wir der Sache an die Wurzel kommen. Etwas anderes geht nicht. Also wer ist selig? Oh, selig, die da geglaubt hat. Der Glaube macht selig. Der Glaube macht selig. Und wir sind davon überzeugt, dass der Herr in diesen Tagen Menschen hat, die nicht betört werden durch irgendeinen frommen, aber abtrünnigen, religiösen Geist, sondern den Geist Gottes haben. Und es steht geschrieben, wenn der Geist gekommen ist, dann wird er mich verherrlichen. Nicht einen Menschen. Gott spricht, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Ich habe noch manches zu schreiben und mir ist auch da sehr bange. Sehr, sehr bange. Sehr, sehr bange. Sehr, sehr bange. Aber Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Das heißt, ich bange nicht um mein Leben. Aber es wird eine Katastrophe geben, wenn einiges zu Papier gebracht wird, was zu Papier gebracht werden muss. Und da wir nun einmal in den letzten Tagen leben, dann muss das wie bei Simson passieren, dass man da ein paar Säulen rechts und links anpackt und sagt, Herr, noch einmal, verherrliche deinen Namen noch einmal. Damit verbunden soll dann doch manches eingerissen werden. Lukas 1, 46, hier steht etwas ganz Wunderbares. Darauf sprach Maria, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen. Mich? Warum? Nicht Brüste, nicht Schoß. Mich selig preisen. Weil der Allmächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name. Wir alle, die wir glauben, werden selig. Und die Seligkeit beginnt nicht erst im Himmel. Die Seligkeit beginnt schon hier auf Erden. Und die Zusammenhänge sind ganz klar. Verheißung, Glaube, Erfüllung, mit Gott mitgehen, an dem teilzuhaben, was er tut. O selig, die du geglaubt hast, Darauf kommt es an. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Ihr könnt es im Missionsbefehl nachlesen. Ich glaube, es steht dort ganz eindeutig geschrieben. Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Also Seligkeit ist einzig und allein in dem Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Wenn jemand zu einem anderen sagt, es sei denn, du glaubst, dass William Branham Malachi 3,23 war, wenn nicht dann. Völlig verkehrt. Der Glaube beginnt nicht mit dem Dienst eines Knechtes Gottes oder mit dem Knechte Gottes. Der Glaube beginnt mit dem Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Mit der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und dann kommen die Unterweisungen, dann kommt die Belehrung, dann kommt die Einführung in die Geheimnisse Gottes. Aber es ist heute schon so weit, dass man sagt, das Heil ist in der Botschaft. Man darf das allen Leuten gar nicht sagen. Aber diejenigen, die behaupten, dass die Gnadenzeit vorbei ist und das Blut nicht mehr auf dem Gnadenstuhl ist, die sagen, es sei jetzt in den sieben Donnern. Wir wollen uns darüber nicht erheben, aber es steht geschrieben, dass Jesus Christus mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen ist, um ein treuer, hoher Priester zu sein. Und zwar so lange, bis der Letzte hineingekommen und die Gesamtgemeinde ihre Vollendung erlebt. So lange bleibt er hoher Priester und Fürsprecher auf dem Gnadenthron. Erst dann wechselt sich der Gnadenthron und wird Gerichtsthron. Und dann fällt natürlich manches auf diese Erde herab. Welch ein Schmerz durchzieht uns, wenn wir sehen, was Geister anrichten, welch einen Schaden sie zurücklassen. Oft hat man dann sogar den Eindruck, dass Menschen auch ihren Verstand teilweise nicht mehr gebrauchen können. Ein Mensch, der mit Gott wandelt, wird nüchtern und klar sein. Er wird das Wort des Herrn so verkündigen, dass es mit allen Propheten und allen Aposteln übereinstimmt. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Anders kann es nicht sein, wenn uns jemand nachsagt, ja, ihr geht nicht weit genug. Wenn wir so weit gehen, wie Gott geht, dann gehen wir weit genug. Und weiter wollen wir nicht gehen. Wir gehen vorwärts mit ihm. Und wir dürfen es an dieser Stätte bezeugen. Er hat uns in der Tat von Wahrheit zu Wahrheit, von Klarheit zu Klarheit geführt. Ich komme doch noch auf den Punkt. In Lukas Kapitel 4 hat unser Herr das Wort aus dem Propheten Jesaja 61 gelesen und hat dann gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Was wäre geschehen, wenn plötzlich die Jünger losgezogen wären und gesagt hätten überall, hört mal, wenn ihr nicht glaubt, dass das jetzt so und so ist. Es war nicht nur eine Bibelstelle. Es mussten sich viele Bibelstellen erfüllen. Aber was noch von größerem Gewicht ist in diesem Zusammenhang, das ist Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte Kapitel 13. Hier lesen wir von Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. Stellt euch vor, Es wären Brüder gewesen, die jetzt von Gemeinde zu Gemeinde gegangen wären. Oder hätten gesagt, Paulus hat das und das durch Offenbarung gesagt. Jetzt ist das Licht für die Heiden und er wird zum Heil bis an den Erden. Was wäre passiert? Was wäre geworden? Alles an seinen Platz gestellt, in den richtigen Zusammenhang gebracht und dann nicht darauf rumgeritten, sondern weitergehen mit dem Herrn. Wenn ich an die vielen Verheißungen denke, die sich im Leben Jesu Christi, unseres Herrn, erfüllten, Psalm 22, Jesaja 53, Zacharia 9. Es gibt doch so viele Bibelstellen. Man bleibt nicht bei einer stehen. Man geht einfach weiter. Und es gibt eine Katastrophe, wenn man sich auf eine Bibelstelle bezieht und darauf rumreitet, dann richtet man einen nie gut zu machenden Schaden an. Und meint es trotzdem gut und begreift nicht, was da alles geschieht. Das ist im Ernst jetzt diese Stelle geworden und es betrübt mich und zerreißt mich bis ins tiefste Innere hinein. Hier Matthäus 24, 45, ihr kennt alle den Text. Ich will ihn lesen, er steht ja in der Bibel. Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen Speise zur rechten Zeit gebe? Selig ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen und so weiter. Wenn ich sage, dass ich daran glaube, dass das sich jetzt vollzieht, dann bin ich 100% im Recht. Wenn aber jetzt jemand hingeht und sagt, ja, nicht wahr, also, Bruder Frank, und dann geht das los, geht die Bearbeitung los, dann wird die Bedingung gestellt. Und das ist Fanatismus. Das ist falsch. Das ist nicht der Geist Gottes. Wenn wir in einer solchen Zeit leben, in der alle Geheimnisse geoffenbart worden sind, von 1. Mose bis Offenbarung 22, und wenn Gott wirklich ein vollgerüttelt Maß gegeben hat und seinem Volke Speise austeilen möchte, ja gut, dann sind wir hier und tun es gern. Wenn wir es nicht täten, wehe uns. Aber das zu einem Streitpunkt oder zu einem Punkt des Hervorhebens zu machen, ist eine absolute Torheit. Es darf nicht gemacht werden. Die Bibelstelle muss so stehen gelassen werden, wie alle anderen auch. Ihr wisst ja ganz genau. Und ich habe das ja seinerzeit nur immer bemerkt, wenn es in dem Fall um Bruder Brennen ging. Da haben die einfach in der Predigt gesagt, ja, glaubst du, dass er Malachi 4 war? Glaubst du, in Englisch hat die Bibel 4 Kapitel in Malachi. Und dann ging das wie mit der Pistole geschossen los. Und stellt euch vor, wenn das sich jetzt hier wiederholt, Welch eine Katastrophe. Lassen wir Gottes Wort, wo es geschrieben steht. Jeder in seinem Bereich. Wäre ich kein Knecht Gottes, hätte ich gar kein Recht, hier zu stehen. Hätte ich keine Speise bekommen, könnte ich keine austeilen. Und wenn Gott seine sämtlichen Güter zur Verfügung gestellt hat, dann sind wir dafür dankbar. Aber doch nicht daraus machen, sondern genießen, aufnehmen, Gott danken, dass es so gefügt wurde. Und noch nicht eine Sache daraus machen. Über die Menschen stolpern. Hier kann ich mich ja noch ein wenig zusammennehmen, weil das ja in unserer Sprache noch nicht aktuell ist. So hoffe ich zumindest. Aber Geister halten ja nie an den Grenzen statt. Irgendwie. Sie machen keinen Halt. Sie gehen überall, haben kein Passport nötig. Die sind überall. Und so müssen wir allem vorbeugen, damit ja nichts geschehe, was Gott nicht gefällt. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Er will auch nicht, dass wir auf irgendeiner Bibelstelle rumreiten. Wir glauben von ganzem Herzen, dass William Branham, Der siebente Gemeindeengel war, er war ein Mann Gottes. Aber stell dich vor, ich würde irgendwo hingehen, in eine Kirche oder Gemeinde, und würde einfach sagen, bitte sehr, das ist hier so und so. Glaubt ihr es oder glaubt ihr es nicht? Nimmt ihr es an, nimmt ihr es nicht an. Was dann? Was dann? Möge Gott uns Weisheit in allen Stücken schenken, Geduld und Übersicht und dein Herz voller Liebe und voll der heiligsten Triebe. Aber hüten wir uns, irgendeinem Geist nachzugeben, der Christus aus dem Mittelpunkt rückt. Wenn eine Lehre, wenn ein Prophet, wenn irgendetwas in den Mittelpunkt gerückt wird, stimmt es nicht mehr. Wir wissen es bei Mohammed, wir wissen es überall. Die Frage ist immer nur, ob wir es dann auch jetzt bei uns wissen. Das ist wirklich so, Geschwister. Wir haben die Übersicht über die ganze Welt. Nur über uns fehlt sie uns. Unsere eigene Lage richtig zu erkennen und dann nüchtern zu bleiben, vorwärts zu gehen, dem Herrn zu danken und jede heilige Schrift richtig einzuordnen. Das sei uns geschenkt aus Gnaden bis ans Ende. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich schäme mich eines Paulus und eines Petrus nicht. Aber ich sehe, was sie getan haben. Und jetzt sage ich euch, was Bruder Brenham getan hat. Als sie ihn zum Herrn Jesus machen wollten und anfingen sogar in seinem Namen zu taufen, er hörte auf zu predigen und er sagt, ich halte keine einzige Predigt mehr. Es sei denn, damit ist aufgehört worden. Direkt danach hat er die Predigt gehalten, die nicht veröffentlicht worden ist, von der Schlange, die er geschossen hatte, aber nicht ganz getötet und die dann in Gewässer hineingeglitten ist. Und in jedem Fall hat er dann gesagt, innerhalb von 24 Stunden war die Sache zu Ende und er konnte wieder anfangen zu predigen. Ihr Lieben, wir wollen wirklich darauf achten, in allen Sprachen, Völkern und Nationen, dass nicht ein Mensch der Punkt wird, an dem sich Geister zu scheiden haben, sondern Jesus Christus, unser Herr, und das Wort Gottes in der Gesamtheit. Erst dann sind wir auf dem richtigen Weg. Sonst ist noch Menschenverherrlichung und vielleicht der Geist der Abgötterei in uns. William Branham hat getan, was Paulus und Petrus taten, wie wir es ja gelesen haben oder hingewiesen. Paulus und Silas waren es wohl, zerrissen ihre Kleidung und sagten, wir sind auch nur Menschen. Petrus springt hin, packt diesen Mann und richtet ihn auf und sagt, auch ich bin nur ein Mensch. Wir alle sind nur Menschen. Dass Gott uns begnadigt hat und dass wir Einsicht bekommen haben in seinen Ratschluss, das sollte uns glücklich stimmen. Das sollte uns froh machen. Aber das sollte uns auch dahin führen, dass wir im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Amen. Denn wir sollen die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen und dann können wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Schließe mit dem Gedanken aus dem Ereignis zur Zeit Moses. Als Moses mit den Tafeln in der Hand darunter stieg und hörte Jubel und Trubel, Gesang und Musik und alles Mögliche. Im Reigen wurde getanzt. Herrliche Erweckung. Man hat ja heute auch gewisse Reigentänze unter den Leuten, wo es manchmal donnert. Und was hat Moses getan? Der Zorn, der heilige Zorn kam über ihn. Und als erstes hat er die Tafeln zerschmettert. Denn in der ersten Zeile stand, ich bin der Herr, dein Gott. Du oder ihr sollt nicht andere Götter haben neben mir. Stand in dem ersten Gebot, das Gott, der Herr, da geschrieben hatte. Und Mose kommt mit dem Gebot und mit den anderen Geboten runter und sieht das erste Gebot übertreten unter dem Volke Gottes. Ja, was soll der machen? Er hat das Ding zerschmettert. Und dann kam der große Hammer dran und dann das goldene Kalb. Wir lassen Gottes Wort, wie es ist, aber lassen es zum Hammer werden, um alles zu zerschlagen, was nicht von Gott ist. Seid ihr dafür?
Amen.
Heute Abend lag es mir auf dem Herzen, uns alle darum zu bitten, wirklich inniger und gläubiger zu beten, als wir es bis jetzt getan haben. Eine Betgemeinde zu werden, nicht nur ein Ort des Predigens, sondern wirklich ein Ort des Gebetes. Und ich dachte bei mir selber, wenn es so weit kommen könnte, dass wir eine Gebetsstunde haben und wirklich Männer Gottes heilige Hände emporheben könnten, ohne Furcht und ohne Zweifel, und Gott die Sache hinlegen, und wir alle glauben und beten mit, dann muss es doch zum Throne emporsteigen. Und der Herr würde antworten, möge es uns allen so sehr aufs Herz gelegt werden, dass die Sache im Reiche Gottes gut verläuft und dass wir jeden stoppen, der Schaden anrichten möchte, wie diese Dame dort. Selig sind die Brüste und der Mutterschoß und so weiter. Selig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und bewahren. Und dazu dürfen auch wir aus Gnaden gehören. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung dieses Buches. Die sind selig. Nicht wegen einem Menschen, das selig preist oder irgendwelche Dinge, sondern der die Seligkeit von dem seligen Gott empfangen hat durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Oh, dass in unserer Mitte eine solche reine Anbetung zum Throne Gottes emporsteigen könnte. Eine Anbetung durch den Geist gewirkt, aufgrund des Wortes und der Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Möge das Blut des Lammes uns alle reinigen, alle Schuld vergeben, allen Schaden gut machen, und mögen wir im Glauben, im festen Glauben, auch jetzt zum Gnadenthron hinzutreten und nicht auf andere herabschauen, sag ja, die machen es so und so, sondern sagen, Herr, bewahre uns und hilf allen, die sich helfen lassen. Nimm dich deines Volkes gnädig an. Wir haben es ja im Einleitungspsalm gehört, vielleicht finde ich ihn doch nur bei Psalm 90, wenn ich mich recht erinnere. Vers 13. Kehre dich wieder zu uns, o Herr, wie lange noch? Erbarm dich deine Knechte. Sättige früh uns am Morgen mit deiner Gnade, dass wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie Unglück wir erlitten. Also wenn ich so laut hören könnte, dass der Herr mir das bestätigt, das wäre einfach schön, wenn wir noch so viele Jahre des Segens haben könnten, wie wir Leid getragen haben. Das wäre eigentlich eine schöne Sache, nicht, Bruder Knigge? Das wär eine schöne Sache. Der Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Sein Reich komme, sein Name werde geheiligt und sein geoffenbartes Wort durchlaufe, ausgewogen verkündigt, alle Enden der Erde, so dass alle zum Abschluss kommen und der Herr die Seinen heimnehmen kann. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und anbeten. Vielleicht singen wir nur den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Himmlischer Vater, hier haben wir dein Wort, die Bibel in unseren Händen. Und wir tragen dein Wort in unseren Herzen. Du hast dich uns geoffenbart, hast uns dein Wort durch deinen Geist verklärt, hast uns in die tiefsten Geheimnisse hineingeführt, hast deinem Volke frisches Manna aus dem Allerheiligsten gegeben, kostbare Speise in dieser Zeit wie nie zuvor. Herr, wir danken dir, dass sie vorrätig ist, dass sie ausgeteilt werden darf, und wir laben uns an den reichen Gütern unseres Gottes. Treuer Herr, wir danken dir für alles, aber eine möchten wir widerstehen in deinem Namen. Das ist jeder Menschenverherrlichung, jedem Götzendienst, aller Abgötterei, grundsätzlich allem, und möchten dich verherrlicht sehen in unserer Mitte. Verherrliche deinen Namen, und auch heute rufst du uns zu, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Geliebter Herr, mit aufrichtigem Herzen danke ich dir für den Dienst deines Knechtes und Propheten, Bruder Branham. Auch er war nur ein Mensch. Wir danken dir, dass du Gott bist und alles herrlich hinausführst. Dich beten wir an, dich erheben wir, dich rühmen wir. Halleluja, Halleluja, Preis und Ehre sei dir, dem lebendigen Gott. Ehre geben wir nur dir, keinem Petrus, keinem Paulus, keinem Moses und keinem der Knechte Gottes. Du hast sie alle gerufen, sie taten, was du ihnen aufgetragen hast, und uns gereicht es zum Segen. Und deshalb, weil alles von dir ausgegangen ist, kehrt es wieder zu dir zurück. Auch das Wort, das du gesandt hast, wird nicht leer zurückkehren, sondern ausrichten, wozu du es gesandt hast. Nimm uns alle hin, treuer Gott, und schenk uns Verständnis in allen Dingen. Wahrscheinlich hast du einiges zugelassen, damit die Menschen keinen zu einem Gott machen. Treuer Herr, und ich bitte dich, stoppe alles auf einen Schlag, damit du allein geehrt und verherrlicht wirst. Segne meine geliebten Brüder und meine Schwestern. Wollest vor unseren Mund eine Wache tun, dass wir nicht einfach irgendwas sagen, sondern das sagen, was dir wohlgefällig ist. Treuer Herr, hier sind wir. Nimm uns und segne uns. Wir sind's nicht wert, dass du mit uns gesprochen hast. Wir sind's nicht wert, deinen Namen und dein Wort im Herzen und im Munde zu tragen. Aber durch das Blut von Golgatha sind wir aus Fernstehenden Nahestehende geworden. Aus Schmutzigen hast du Reine gemacht. Aus Verlorenen hast du Gerettete gemacht. Halleluja! Hier dem lebendigen Gott sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen, Amen.